ARD.
Hat noch irgendjemand was Dringendes loszuwerden? Vera?
Noch ein Anglerwitz?
Mal angenommen, das ist die letzte Folge. Was bleibt in Erinnerung? Und welche Szenarien hätten wir unbedingt noch machen sollen? Hi, ich bin Birte. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser ganz besonderen Folge von Mal angenommen. Eigentlich spielen wir hier ja immer ein Zukunftsszenario durch. Das wird heute ein bisschen anders, denn wir gucken nicht nur nach vorne, nicht nur in die Zukunft, sondern auch zurück. Denn die Tagesschau, die könnte sich in Zukunft, sogar schon ziemlich bald, mal so anhören.
Das ARD-Hauptstadtstudio stellt Mal angenommen ein. Der Zukunftspodcast der Tagesschau endet nach 141 Folgen. Hunderttausende Hörerinnen und Hörer haben sich in den vergangenen 5 Jahren auf zahlreiche Zukunftsszenarien eingelassen. Ob der Podcast vielleicht doch weitergeht mit neuen Leuten in anderer Form, ist noch unklar.
Das ist Folge 141 von Mal angenommen. Wenn wir uns nicht verzählt haben, wir haben ziemlich oft nachgezählt. Es ist zumindest vorerst die letzte Folge, vielleicht auch für immer. Auf jeden Fall in dieser Form, auf jeden Fall aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit uns. Aber wenn wir eins gelernt haben in diesem Podcast ist, wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft bringt. Und weil das so eine besondere Folge ist, haben wir das Studio so voll gemacht wie noch nie zuvor. Und Annette in der Regie hat alles ganz fest im Griff.
Hallo, ich freue mich, euch zu sehen, auch wenn natürlich der Anlass traurig ist. Aber es ist schön, dass ihr alle da seid.
Und es ist schön, dass du mal nicht nur in Anführungszeichen in der Regie sitzt, hinter der Scheibe, sondern auch akustisch mit dabei bist. Denn wir haben die alte und die neue Gang nochmal zusammengetrommelt.
Hallo, hier ist Markus.
Hi, hier ist Bianca.
Hier ist Marcel, hi.
Hier ist Gabor, hallo.
Hallo, hier ist Torben.
Und hier ist Justus, hallo.
Hallo, hier ist Sophie aus Tel Aviv.
Und hier ist Vera aus Magdeburg. Hallo.
Hallo und Salam, hier ist Christine. Ich bin nicht in Berlin, sondern im ARD-Studio in Kairo.
So voll habe ich das Studio hier wirklich noch nie gesehen. Ich bin gespannt, wie lange der Sauerstoff reicht. Hoffentlich lang genug, um ordentlich zurückzugucken. Zunächst mal ganz an den Anfang, Marcel. Du warst dabei, es ging los mit einer Doppelfolge und mit Autos, die ihr habt fahren lassen. Das ist fast 5 Jahre her, da waren nur E-Autos auf den deutschen Straßen und jetzt sitzen wir hier. Hättest du dir diese mal angenommen Reise so vorgestellt?
Jetzt sitzen wir hier und es fahren immer noch relativ wenige E-Autos auf den deutschen Straßen. Ja. Ich hätte gedacht, wir sind bei den E-Autos schon so ein bisschen weiter, aber ich hätte nicht gedacht, dass der Podcast so lange aktiv ist und so lange so erfolgreich.
Wenn du nochmal dich zurückerinnerst, was ist damals vielleicht besonders schwer gewesen? Weil so ein Szenario erstmal aufzustellen, das habt ihr ja vorher auch nicht jeden Tag gemacht.
Nee, es war eigentlich alles schwer. Damals fühlte sich zumindest so an. Also wir haben sehr lange an der ersten Folge rumgedrechselt und haben die Skripte 1000 Mal verworfen und neu geschrieben, wussten nicht, wie viel muss man eigentlich über die Gegenwart erzählen, wenn man was über die Zukunft wissen will.
Das ist ein Fall, der uns ja begleitet hat, ne? Eine Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben und stellen bis heute eigentlich.
Auf jeden Fall, weil wir haben gemerkt, es ist interessanter, über die Zukunft zu reden und die Leute wissen auch schon ziemlich viel über das, wie es gerade ist. Denn wir sind ja der Zukunftspodcast. Also lasst uns wirklich dieses Zukunftsszenario ausmalen. Wie wäre es denn mit 100% E-Autos? Wir haben aber auch gemerkt, das ist auch eine Sache, die wir oft festgestellt haben in unseren Szenarien. Es ist gar nicht so richtig einfach zu unterscheiden, was ist jetzt utopisch und was ist einfach nur realistisch. Weil anzunehmen, dass wir 2050 100% E-Autos fahren, aber noch genauso viele Autos wie heute und sonst hat sich gar nichts verändert, einfach nur es fährt alles eh. Ist das realistisch? Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem haben wir es damals als Szenario genommen.
Ja, und wie schafft man es eigentlich in so einer total komplexen Welt, wo ja E-Autos nur ein Ausschnitt aus dieser Zukunft sind, das alles in eine Folge zu packen? Ne? Das ist was uns ja auch durchaus begleitet hat, diese Komplexität irgendwie runterzubrechen.
Ja, und vor allem, wie packt man es dann auch noch das spannendste Thema unterzubringen, nämlich das, woran wir eigentlich am längsten recherchiert haben, nämlich die Marder. Christine hat sich sehr lange damit auseinandergesetzt, was denn bei E-Autos, wenn es nur noch E-Autos gibt, ob wir dann auch noch ein Problem mit Mardern haben.
Das ist auch das wichtigste Problem.
Ob die Kabel anfressen, ob die Marder getötet werden durch den Stromschlag. Was wird passieren mit den Mardern in Deutschland? Und die Antwort war...
Die Antwort könnt ihr nochmal in der ersten Folge nachhören. So macht man es doch hier richtig, oder? Wir haben in den ganzen Folgen viel gemacht. Wir haben auch viele Dinge abgeschafft oder verboten. Wenn ich mich nochmal zurückerinnere, wir haben Bargeld abgeschafft, die private Krankenversicherung, Prostitution, die Kirchensteuer, Zoos, Beamte, Alkohol und festgestellt, das ist nicht immer sinnvoll, das kann aber manchmal sinnvoll sein. Vera, lass uns doch mal auf eine dieser Folgen schauen. Du hast Sexkauf verboten in der Folge.
höchstpersönlich, genau. Ja, das war eine sehr spannende Folge, weil mir vorher gar nicht so bewusst war, dass das so ein richtig, richtig polarisierendes Thema ist. Also gerade dieses Verbot von Sexkauf, diese Debatte zwischen den Prostitutionsgegnerinnen und den Sexarbeiterinnen. Also es gibt eben die einen, die sagen, ich entscheide mich ganz frei dafür und es soll auch meine freie Entscheidung sein. Die nennen sich eben selbst Sexarbeiterinnen. Und es gibt die, die sagen, man kann sich nicht frei für Prostitution entscheiden. Und sobald man seinen Körper verkauft, ist es so ein ungleiches Kräfteverhältnis. Und wir hatten wirklich Schwierigkeiten, von beiden Seiten Leute in den Podcast zu holen. Und als wir aber mit beiden Seiten geredet haben, habe ich auch beide Seiten verstanden. Also es ist wirklich gar kein einfaches Thema.
Aber das war so eine Situation, wo ihr zwischendurch gedacht habt, nee, also ich glaube, es gibt gar keine Folge, das, ja, wenn ich mich richtig erinnere.
Also ich habe ja dazu geneigt, immer zu denken, oh Gott, diesmal klappt es bestimmt nicht. Wir kriegen keine Interviewpartner. Es wird wieder so schwierig, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann war aber ja, Montag, Nachmittag, Dienstag, Mittag, nach anderthalb Tagen doch alles geklärt. Und bei dem Thema hat es wirklich länger gedauert, weil die eine Seite gesagt hat, wir reden nur mit euch, wenn ihr nur mit uns redet. Und wenn ihr mit der anderen Seite redet, dann auf keinen Fall. Und das haben beide Seiten gesagt. Dann haben wir natürlich gesagt, das geht nicht. Also erstens wollen wir das Szenario von verschiedenen Seiten zeigen. Zweitens ist das Journalismus, dass man verschiedene Menschen zu Wort kommen lässt, die das unterschiedlich sehen. Und das hat ja auch immer wieder unsere Szenarien, auch wenn sie eben, wenn wir etwas verboten haben oder etwas erlaubt haben, ja immer ein zugespitztes und Schwarz-Weiß-Szenario irgendwie war, ist es ja am Ende doch immer sehr differenziert ausgegangen, weil es eben nicht so eine einfache Antwort auf die meisten Fragen gibt.
Ich glaube auch, so krass wie bei dieser Sexkauf-Folge war es nicht, aber es war schon manchmal schwierig, Leute für eine bestimmte Seite zu finden und vor allen Dingen bei manchen Themen war es auch immer noch extrem schwierig, Frauen, Expertinnen zu finden. Mhm. Auch da haben wir ja immer ein bisschen mit drauf geachtet, wenn wir Leute gesucht haben, die sich besonders gut auskennen in irgendeiner Sache.
Naja, und viele Experten und Expertinnen tun sich ja einfach auch schwer damit, in die Zukunft zu gucken, weil die meisten relativ vertraut sind darin, die Gegenwart zu beschreiben und dann zu sagen, so, das kennen wir alles. Ist mir auch sehr schwer gefallen am Anfang, mich in die Zukunft zu versetzen, gedanklich. Aber Experten zu finden, die sich auf dieses Wagnis einlassen, das war durchaus herausfordernd, fand ich auch.
Es gab aber auch eine Menge Fachleute, die uns gesagt haben, Mensch, endlich denkt mal einer in Szenarien. Wir müssen bei manchen Themen einfach häufiger in Szenarien denken. Auch das ist häufiger mal vorgekommen, zumindest bei mir.
Und das war ja auch bei dem Thema Sexkauf so, dass da auch beide Seiten froh waren, dass wir darüber gesprochen haben. Und man muss ja sagen, gerade bei dem Thema geht die Debatte auch bis heute weiter und ist noch nicht geklärt.
Wir haben nicht nur Dinge abgeschafft, wir haben auch ein paar Dinge eingeführt oder wieder ans Netz gebracht. Zum Beispiel die Atomkraft, Justus. Inzwischen sind ja alle Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz, aber die Debatte bleibt, wird vielleicht auch jetzt im kommenden Bundestagswahlkampf nochmal Thema. Lohnt sich da nochmal in die Folge reinzuhören als Vorbereitung auf den Wahlkampf?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil wir auch da das gemacht haben, dass wir beide Seiten zu Wort haben kommen lassen. Das hat Vera und ich haben das gemacht. Und Vera, du erinnerst dich, da gab es extrem viel Gegenwind von den Atomkraftgegnern und wurde uns vorgeworfen, wir wären jetzt Atomlobby. Dabei haben wir einfach nur unseren Job gemacht. Und tatsächlich ist der Blick jetzt auf diese Atomkraft so, dass die Energiebetreiber selber sagen, ey, zurück zur Atomkraft, das sollte man mal lassen. Also wenn das im Wahlkampf kommt, dann hilft die Folge, glaube ich, um zu sehen, wie wahnsinnig teuer das wäre, dass das technisch vielleicht irgendwann möglich ist. Und ich würde gerne gar nicht ausschließen, dass man den ganzen Atommüll vielleicht irgendwann in einer anderen Art von Atomreaktor so wiederverwerten kann, dass wir am Ende nur noch ganz wenig Atommüll hätten. Das wäre super, aber ehrlich gesagt, das ist echt richtig weite Zukunftsmusik.
Ja, Atom ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja auch Atombomben uns angeschafft in Deutschland. Weiß nicht, ob dich erinnerst,
stimmt,
da viel.
Ja.
Der schöne Satz, wenn meine Tante Eier hätte. Also einer der schönsten Sätze von mal angenommen, der mir hängen geblieben ist.
Den habe ich verpasst. Also da muss ich in die Folge nochmal rein.
Das stimmt. Aber auch das ist sowas, also eine Sache, die euch vielleicht auch so ähnlich geht wie mir. Immer nach unseren Folgen war mir so klar, es ändert eine Kleinigkeit sich, aber das ganze System ändert sich dadurch nicht, sondern immer nur diese kleine Stellschraube. Bei den Atombomben war es so, wir hätten einen anderen Staat.
Einen Schurkenstaat.
Weil wir, also allein die Frage, wer hat den Atomkoffer, war klar, also Scholz sitzt da nicht alleine im Kanzleramt, der muss dann irgendwen anrufen und die anderen Präsidenten haben halt diesen Koffer und deswegen funktioniert das überhaupt nicht. Und das war so eine Erkenntnis, ach okay, dann geht's halt nicht.
Mal angenommen, wir hätten ein Atommüllendlager, war auch eine Folge, die sich die Community gewünscht hat, die wir nicht gemacht haben. Wir haben uns aber immer total über eure Mails gefreut, über Themenvorschläge, über Feedback. Ich fand's toll, wie häufig wir gelesen haben, dass ihr hinterher nach so einer Folge am WG-Tisch zusammengesessen habt oder als ganze Familie den Podcast im Auto gehört habt und hinterher darüber diskutiert habt, welche Lösung für die Zukunft denn wirklich die beste ist. Also ich muss sagen, ich habe selten mit so einer tollen Community zu tun gehabt und es tut uns wirklich leid, dass wir nicht alle Wünsche erfüllen können. Manchmal waren sie auch sehr speziell, aber wir haben versucht, wirklich auch auf jede Mail zu antworten und haben ganz viele tolle bekommen. Markus hat mal eine mitgebracht.
Genau, also es ist ja immer wieder vorgekommen, dass Schüler und Schülerinnen sich gemeldet haben, gesagt haben, Mensch, ich muss ein Referat halten, könnt ihr mir nochmal die Studie schicken oder könnt ihr mir sagen, wo oder wie ich bei dem Experten oder der Expertin nochmal was nachlesen kann. Aber dann kam eine Mail, die kam von einem Lehrer und der hat nämlich gefragt, ob er mit seinem Oberstufenkurs bei uns vorbeikommen könnte, denn er hat mal angenommen im Unterricht benutzt, im Gemeinschaftskundeunterricht und hat das mit seinen Schülern und Schülerinnen 3 Jahre lang, vor allen Dingen in Pandemiezeiten gemacht. Er hat dann den schönen Satz in der Mail geschrieben, offensichtlich hat der Unterrichtseinsatz der Sendung nicht geschadet. Mehrere aus dem Kurs hören den Podcast auch privat noch weiter. Und da haben wir natürlich sofort gesagt, Mensch, kommt vorbei. Die haben eine Klassenfahrt nach Berlin gemacht und waren bei uns. Und Vera, du und ich, wir haben, ich glaube, am Ende fast 2 Stunden mit denen geredet, über mal angenommen und was für Szenarien sie noch gerne durchspielen würden und durchgespielt hätten. Und also mit euch direkt Kontakt zu haben, war schon einfach immer was ganz Besonderes.
Ja, das war wirklich sehr nett. Und man hatte auch gleich so einen guten Glauben an die Zukunft, wenn man mit so einer Gruppe zusammensaß von jungen Menschen, die sich so interessiert haben. Also das hat mir dann so ein bisschen immer die gute Zukunftsvorstellung gegeben.
Ich erinnere mich noch an einen jungen Hörer, der uns geschrieben hat, dass er uns gedankt hat, weil er zum ersten Mal seit Jahren wieder mit seinem Vater gesprochen hat, weil die zusammen den Podcast gehört haben. Und das war echt, da hatte ich fast Tränen in den Augen, weil ich es echt cool fand, also was das offensichtlich manchmal auslösen kann.
Weißt du da noch, was das Thema ist, was Familien wieder zusammengeführt hat an der Stelle?
Nee, ich glaube, Thema weiß ich nicht mehr.
Nicht die Atombombe wahrscheinlich.
Nee, es war tatsächlich 2020, also ganz am Anfang, als wir noch jede Woche rausgekommen sind. Wir haben ja dann den Rhythmus gewechselt und sind dann alle 2 Wochen rausgekommen.
Vielleicht aber Cannabis legalisieren, das ist doch generationsübergreifend.
Ja, stimmt, das kann gut sein, ja. Aber es war toll und also ehrlich gesagt, so viel tolles Feedback. Also wenn die Tage hier mal grau waren in Berlin, ein Blick ins Mal angenommen Postfach, da waren so viele nette und lobende und respektvolle Mails und auch die Kritik war echt super. Insofern dafür ganz, ganz herzlichen Dank an alle da draußen, die uns geschrieben haben.
Auch an alle, die mit uns versucht haben, Deutsch zu lernen. Ich habe mich immer gefragt, wie macht man das? Ich dachte, wir sprechen hier dann doch irgendwie zu kompliziert und wie versteht man das? Aber viele von euch haben uns geschrieben und haben gesagt, ja, durch euch bin ich zu vielleicht komplizierten, aber irgendwie auch ganz hilfreichen deutschen Wörtern gekommen. Aus der Ukraine zum Beispiel haben uns Leute geschrieben und dann auch länger begleitet auf unserem Weg. Das war cool, nicht alleine sein.
Wir wissen, dass wir auf der ganzen Welt gehört wurden, weil wir haben, glaube ich, Hörermails von jedem Kontinent bekommen. Und die Folgen, die am meisten gehört wurden, da tauchten häufig mächtige Männer auf. Trump und Putin waren ja in mehreren Mal angenommen Folgen Protagonisten. Und das hat euch ganz besonders interessiert da draußen. Es gab mehrere Szenarien mit Putin zum Beispiel. Putin steht vor Gericht, Putin wird gestürzt. Natürlich spielt er auch eine zentrale Rolle im Szenario, der Krieg gegen die Ukraine endet. Ist aber alles bislang nicht Realität geworden, Markus?
Nee, es waren wirklich harte Folgen. Also einmal vom Stoff her natürlich, weil es um Krieg ging, weil es um viel Leid ging, weil es aber auch oft sehr kompliziert war. Ich erinnere mich an die Putin-vor-Gericht-Folge, die ich mit Christine zusammen gemacht habe. Da haben wir uns tatsächlich sehr bildlich vorgestellt, wie das sein könnte, dieses Tribunal zum Beispiel in Den Haag, wo dann eines Tages der vielleicht dann Ex-Präsident Putin vor einem Gericht sich verantworten muss für diesen Krieg. Das hat uns selber sehr bewegt und wir haben gemerkt, wie sehr das auch die Menschen bewegt hat. Wir haben damals mit einer Ukrainerin darüber gesprochen, was das für sie bedeuten würde, nämlich eine ganz große Genugtuung und das Gefühl von Gerechtigkeit.
Das war auch für mich eine besondere Folge, weil dahinter ja auch die Idee so steht, dass eben auch sehr, sehr mächtige Männer, die ganz viel Unrecht oder Leid verursachen, dass die sich eben irgendwann auch mal verantworten müssen. Und also für mich hat das schon sehr stark mein Gerechtigkeitsgefühl angesprochen. Auch wenn ich am Anfang der Recherche schon so dachte, ja, spannend, aber wahrscheinlich eh nicht so richtig realistisch, dass Putin jemals vor so einem internationalen Gerichtshof landet. Aber wir haben dann mit einem ehemaligen UN-Richter gesprochen, der eben ähnliche Prozesse früher geführt hat. Und er hat gesagt, ja, wir haben am Anfang auch gedacht, das wird ganz schwer sein, die zu kriegen. Und am Ende standen eben dann doch ganz viele vor Gericht. Und die Botschaft war schon, kein Täter sollte sich zu sicher fühlen. Und für mich war das dadurch schon auch ein sehr eindrückliches Szenario und bei allem Schlimmen irgendwie auch ein Hoffnungsszenario.
In einem anderen Szenario haben wir durchgespielt, was denn passieren würde, wenn Putin gestürzt würde, weil die Ereignisse in der Woche sich so ein bisschen überschlagen haben und eigentlich hatten wir was komplett anderes geplant und haben aber gesagt, nee, wir wissen, das interessiert die Community so sehr, lass uns doch mal schnell dieses Szenario durchspielen.
Ja, und da haben wir wirklich innerhalb von, ich glaube, 2,5 Tagen, nachdem dieser Milizenchef versucht hat, nach Moskau vorzurücken und Putin zu stürzen, haben wir gesagt, das müssen wir auch als Szenario bei uns durchspielen und Vera hat uns noch geholfen und Annette in der Regie. Und dann haben wir wirklich innerhalb von 2 Tagen so eine komplette Folge aus dem Boden gestampft, die auch sehr aktuell und auch ja, sehr hart war.
Normalerweise brauchen wir länger für so eine Folge, um das vielleicht nur noch mal zu sagen. Es sind ungefähr so 5 Tage, in denen wir arbeiten an dieser Folge.
Und das ist ganz schön eng oft. In der Zeit geeignete Gesprächspartnerinnen ranzukriegen, nochmal zu checken, stimmt das alles, was ich mir so überlegt habe? Ist die Studie XY wirklich kredibil oder totaler Unsinn?
Ich kenne Leute, die haben nachts nicht geschlafen deswegen.
Ja, und immer die Frage, sind die Mail-Postfächer überhaupt noch aktiv bei den Unis? Oft was hingeschickt, manchmal kam nichts zurück.
Kommen wir zum zweiten mächtigen Mann, der euch bewegt hat, das ist Donald Trump. Und das könnte ja eigentlich nicht aktueller sein. Marcel, ich erinnere mich noch an ein Szenario von dir. Da hat Donald Trump in unserem Szenario die Wahl verloren, wollte aber die Macht eigentlich gar nicht richtig abgeben. Und ich erinnere mich noch daran, dass viele gesagt haben, nee, also wenn der die Wahl verliert, ist doch total unrealistisch, dass der da im Weißen Haus kleben bleibt.
Ja, genau. Gerade auch Kolleginnen und Kollegen im Hauptstadtstudio haben gesagt, also dass ihr sowas durchspielt, so ein absurdes Szenario, das macht überhaupt keinen Sinn. Da seid ihr dann totalen Medienente aufgesessen und bringt die Leute durcheinander. Ja, sieht man mal, wie realistisch, unrealistische Szenarien am Ende sein können. Überhaupt, dass Trump noch so eine Rolle spielt, auch heute noch. Ne? Hätte man sich auf der einen Seite vielleicht nicht gewünscht, aber haben wir damals auch schon prognostiziert. Also eins unserer Outcomes aus dem Szenario war, in einem Extremszenario könnten die Republikaner Trump auch nach einer verlorenen Wahl immer noch für einen Helden halten. Und genauso kam es dann auch.
Und dann haben wir es nochmal durchgespielt, mal angenommen, Trump wird wieder Präsident und wieder ist das Szenario eingetreten.
Ja, das Szenario haben wir ein Jahr vor der US-Wahl aufgenommen, ja, der Trump. Und jetzt ist wieder, ja, jetzt ist er wieder da. Tja, manchmal passieren Sachen, von denen man selber denkt, hätte man das Szenario mal nicht gemacht, aber hat wohl irgendwer gehört in Amerika.
Ich finde es ganz...
Ach so, nur deswegen, Mann. So ist der Trump wieder Präsident geworden.
Ja, ganz bescheiden, Justus.
Ja, klar.
Er hat also sich gedacht, ach Mensch, wenn mal angenommen das sagt, dann könnte ich es doch noch mal probieren.
Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, so ein bisschen mehr auf seine eigenen Prognosen als Journalist, als Journalistin festgenagelt zu werden. Weil wir machen das on air ja relativ häufig, finde ich, dass wir unsere Einschätzung abgeben, wie es weitergehen könnte oder nicht. Nur checkt dann 2 Wochen oder 2 Jahre später eigentlich niemand, ob wir uns komplett geirrt haben und das alles großer Humbug war. Bei uns kann man es nachhören.
Das stimmt.
Aber erinnert ihr euch an eine Folge, die ihr gemacht habt, die wahr wurde mit einem total positiven Drive, also wo man sich drüber gefreut hat, wo ihr einfach alle mal happy wart.
Dass du meinst,
jetzt,
dass alle Veganer wurden?
Du meinst, dass Corona vorbei war?
Oder dass Cannabis legalisiert wurde?
Hast ja nur teillegalisiert. Ich glaube, das war, wir haben es zweimal durchgespielt.
Manche so, manche so.
Ja. Kommen wir von der großen Weltpolitik von Wladimir Putin und von Donald Trump hin zu unserem Leben und was uns alle direkt betrifft. Gabor, du hast mir erzählt vorher, eine Highlight-Folge für dich ist ein Thema gewesen, was uns eigentlich alle betrifft, denn wir wohnen alle irgendwo und viele von euch suchen ein WG-Zimmer, das ihr euch eigentlich noch leisten könnt. Viele kennen oder wissen, wie schwierig die Wohnungsmärkte gerade in Großstädten geworden sind. Warum ist das so eine Folge, wo du sagst, da denke ich total gerne dran zurück, aber.
Ja, weil es mich total überrascht hat. Es ist jetzt so, dass ich mich hier so im Alltag wenig mit Wohnen beschäftige. Also natürlich muss ich selber wohnen, aber im journalistischen Alltag nicht. Und Dann bin ich einfach losgefahren, bin nach Grabow gefahren. Es liegt in Mecklenburg-Vorpommern und da gibt es so einen Modellversuch, dass sich dass alte Menschen zum Beispiel ihre Wohnungen öffnen für junge Leute. Die ziehen dann da probeweise mit ein und ich fand das total interessant, weil wir ja eigentlich ein sehr junger Podcast sind, aber dass ich auf einmal mit einer Frau zu tun hatte, Elisabeth Stolzenburg hieß sie, die älter als 80 ist.
Hat man ihr nicht angehört, muss man sagen.
Und aber sich total viel Gedanken über die Zukunft macht. Und das fand ich total schön. Also, dass man eben auch mal diese Generation hört und über Zukunft redet.
Ja, Zukunft geht uns alle an. Hm?
Genau. Und es ist wirklich ein tolles Projekt und ich finde es ja immer wieder echt super, wenn wir es geschafft haben, irgendwie auch mal rauszufahren, also hier raus aus unserer Studioblase, in Zug zu steigen, 90 Minuten zu fahren und plötzlich steht man halt da und macht diese Zeitreise eben nicht nur im Kopf, sondern macht sie dann so ein bisschen auch in echt.
Das finde ich ist ja auch was wirklich Schönes zu gucken, was für einen Impact hat das, worüber Politik hier auch im Regierungsviertel entscheidet, eigentlich auf das Leben der Menschen da draußen.
Total. Und nochmal zu dem Thema Mieten fiel mir auch gerade der Punkt ein, Impact konkreter politischer Vorschläge von Parteien haben wir ja häufiger durchgespielt, zum Beispiel Justus und ich.
Vor der letzten Bundestagswahl haben wir es auch gemacht, haben wir uns genau ein paar Sachen rausgenommen, zum Beispiel auch den
bundesweiten Mietendeckel. Jo. Genau, eine Forderung der Linken damals. Und ich war auch als jemand, der es schrecklich findet, dass man in deutschen Großstädten nicht mehr halbwegs bezahlbar wohnen kann, wenn man jetzt neu eine Wohnung sucht, überzeugt davon, dass das eigentlich eine ziemlich gute Idee ist. Mhm. Und wie du gerade sagst, Gabor, am Ende der Recherche dabei anzukommen, dass alle Expertinnen und Experten sagen, ja, klingt super, erreicht aber das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Schade. Das sind eigentlich die besten Folgen gewesen, wo man selber überrascht wird.
Und da gab es sogar noch Beispiele, ne? Also in New York haben sie es auch probiert und da wurde es dann immer schlimmer. Also das war auch so ein interessanter Punkt, wo wir gemerkt haben, ach guck mal, die haben das einmal durchgespielt und da ist es in die Hose gegangen.
Umso schöner war es aber in diesem Wohnpodcast, den haben wir ja zusammen gemacht, dass wir uns von so Mietendeckel und solchen Diskussionen, Indexmietverträge, alles, was uns vielleicht privat auch nervt, wenn es einmal im Jahr dann zu dem Brief kommt, dass wir über wirkliche Ideen gesprochen haben. Also, dass diese klassische Wohnform, wir mieten einmal was an in einer bestimmten Größe und ziehen das irgendwie 30 Jahre durch, egal ob wir da am Ende nur noch zu zweit drin sind, dass das vielleicht auch nicht unbedingt zukunftsfähig ist, ne? Dass man irgendwie sich Wohnraum der Lebensphase entsprechend irgendwie so, ja, customizen kann und dann wohnt man mal ein paar Jahre größer, ein paar Jahre dann wieder kleiner und natürlich auch, das fand ich so interessant, dass natürlich auch wir einfach viel größer wohnen als früher. Also als die Expertin meinte, dass wir heute doppelt so viel Wohnraum jeder beanspruchen in Städten wie vor 50, 60 Jahren. Das ist zwar nicht Zukunft, sondern Vergangenheit, aber hilft natürlich dieses Problem total gut zu verstehen.
Ja, und die Frage halt, würden wir uns unser Sportzimmer, unser Arbeitszimmer mit den Nachbarn teilen, finde ich auch total interessant.
Den Gedanken. Der Billardraum, ja.
Wer hat ihn nicht? Wer hat das alles nicht? Markus, du warst auch gerne draußen immer, ne? Ich erinnere mich
so
noch daran,
draußen,
wie wir beide mit sehr vielen Förstern im Wald unterwegs waren.
Ja, ich glaube, es waren 5 Förster und Forstwissenschaftler, die uns 2 Stadtkindern, muss man sagen, und botanischen eher nicht Auskennern, sehr großzügig erklärt haben, wie der Wald der Zukunft aussieht. Und eine Antwort war natürlich Mischwald. Das hatten wir schon vermutet, dann aber so richtig verstanden, was Mischwald heißt.
Ich fand's super. Wir standen da wirklich wie 2 Idioten vor einer Menge Bäumen und standen da so, ja, also hier sehen wir, was sehen wir hier eigentlich?
Ich glaube, eine Douglasie.
Ja, die Frage war es eine nordamerikanische Douglasie oder eine, die eher aus Russland kommt? Also viele komplexe und detaillierte Fragen und wir haben stets versucht, das für euch verständlich und in die Zukunft beamend zu machen.
Und was mich da besonders fasziniert hat, ist, dass diese Förster ja auch an einer Zukunft gearbeitet haben, die sie aber selbst gar nicht mehr erleben werden, weil es nämlich jahrzehntelang dauern wird, bis sich dieser Wald wirklich verändert hat und dass sie trotzdem Tag für Tag in diesen Wald gehen, um das zu tun für den Wald und für die Zukunft der Menschen insgesamt. Das fand ich schon auch beeindruckend.
Und sogar schon vor 20 Jahren angefangen haben, an der Zukunft, die sie gar nicht mehr erleben, zu arbeiten. Das fand ich übrigens auch immer bemerkenswert, wenn man mit Wissenschaftlern gesprochen hat, die absoluten Koryphäen auf ihrem Gebiet waren und die aber am Ende gesagt haben, also ich hoffe eins, dass das, was ich hier erforsche, dass das niemals zur Anwendung kommen wird. Ich erinnere mich an die Folge Justus Wettermachen. Da geht es um Geoengineering und was passiert eigentlich? Können wir irgendwie die Sonne ein bisschen verschatten oder verdunkeln oder irgendwas dafür tun, dass wir die Erderwärmung auf eine andere Art und Weise eindämmen? Und das waren wirklich absolute Experten, die sagen, wir wissen überhaupt nicht, was das für Nebenwirkungen hat. Also zur Not muss man es machen, aber ich hoffe, dass das, woran ich an meinem Forscherleben arbeite, niemals Realität wird.
Stimmt, Schwefeloxid, die irgendwie Teilchen im Himmel, das weiß ich nicht. Ja, das war, wir haben immer versucht, das so einfach wie möglich zu machen. Das war auch immer eine Herausforderung, diesen Fachsprech gar nicht zuzulassen, damit auch ich es verstehe und ihr am Ende da draußen dann auch. Also das ist uns aber echt meistens gelungen.
Weil es einer von uns ist immer gut, wenn man es selber verstanden hat, weil das ist immer erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Wir können auf jeden Fall festhalten, wir haben eine ganze Menge Szenarien schon durchgespielt.
Ab heute ist Alkohol in Deutschland komplett verboten.
Deutschland hat wieder eine geschlossene Staatsgrenze.
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ist der FC Erzgebirge Aue deutscher Meister geworden.
2 Jahre nachdem Radioteleskope ein Signal aus dem Weltraum empfangen haben, ist die Nachricht entschlüsselt worden. Die UN-Vollversammlung kann sich weiterhin nicht einigen, ob die Erde eine Antwort senden sollte.
Heute hat der UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen Deutschland beschlossen. Der Grund ist das deutsche Atomwaffenprogramm. In Leipzig ist heute der letzte deutsche Friedhof geschlossen worden. Seitdem Menschen unsterblich sind, gibt es keine Begräbnisse mehr.
Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat der Prozess gegen Wladimir Putin begonnen.
Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es erstmals in diesem Jahrhundert keine Kriege auf der Welt.
Ich muss sagen, bei mir im Gedächtnis am meisten verhaftet ist der FC Erzgebirge als deutscher Meister. Das nehme ich mal als Beispiel. Wir machen hier auch ganz unrealistische Szenarien.
Ja, dass ich meinem Fußballverein, dem FC Erzgebirge Aue, mal zur deutschen Meisterschaft verhelfen konnte, das war schon auch so ein ganz besonderer Moment in dieser Podcast-Zeit. Denn der Verein, der spielt eigentlich schon länger dritte Liga. Und ich meine, wann kann man schon mal die ganze Familie und eigentlich die ganze Heimatstadt happy machen? Ist schon klar, so ein Szenario wird wahrscheinlich tatsächlich nie wahr, aber der Gedanke war schon einfach schön.
Wenn wir zurückgucken, dann sind manche Szenarien, wir haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, inzwischen auch schon Realität geworden. Andere Szenarien erscheinen inzwischen ziemlich unrealistisch und sehr weit weg. Ich erinnere mich an die Folge Waffenexporte stoppen.
Stimmt, Waffenexporte stoppen. Das war damals noch die Zeit, in der man das auch wahrscheinlich als Mehrheitsmeinung in Deutschland hatte. Und wie der Krieg in der Ukraine dann auf einmal viele Köpfe und Herzen verändert hat.
Es gibt Szenarien, die total unwahrscheinlich sind oder die vielleicht auch auf den ersten Blick erstmal absurd klingen. Damit meine ich nicht, mal angenommen, die Bahn ist immer pünktlich. Das haben wir festgestellt, könnte vielleicht klappen.
Manchmal kommt sie auch zu früh, hatte ich auch schon.
Das ist jetzt aber eigentlich ein wirklich absurdes Szenario. Ich glaube aber, der King of absurde Szenarien sitzt links von mir, Justus, Erstkontakt mit Aliens. Was hatte es damit auf sich?
Ja, das haben Vera und ich zusammen gemacht. Vera ist auf die Suche gegangen nach einem Alien-Hunter, den es tatsächlich gibt, einen Alien-Jäger in den hat sie dann in Los Angeles gefunden und untersucht.
Ah, tolle Dienstreise.
Und ich dachte in Berlin.
Ja, nee, das war, ich erinnere mich an einen O-Ton, das war sehr cool.
Wir haben natürlich digital geschaltet. Also wir gehen noch mit den Kosten hier vorsichtig um.
Erinnerst du dich noch, wie er sagte, das mit der Alien-Forschung ist so ein bisschen, als ob man nach Afrika fährt, ein Nashorn sucht und nach einem Quadratmeter Absuche sagt, wir haben nichts gefunden, wir lassen's.
Ja, genau, genau. Ja, und am Ende haben wir noch über gute Science-Fiction-Filme gesprochen, aber das ist ein anderes Thema.
Ich nehme immer als Beispiel, dass ihr auch gesucht habt, wer in der Bundesregierung eigentlich dafür zuständig ist, Erstkontakt mit Aliens. Ich weiß nicht,
ich habe es mir gemerkt.
Ja, ich habe es mir auch gemerkt, aber wisst ihr das alle? Ach, jetzt hast du schon gespoilert.
Aber der Weg dahin war echt irre. Wir haben ja damals gesagt, Vera und ich, wir gehen von einem friedlichen Szenario aus, also lassen wir das Verteidigungsministerium weg.
Und dann, das Kanzleramt erstmal für alles.
Außenministerium.
Ja, genau, Außenministerium. Ne? Absolut.
Und wir haben die alle angerufen, auch Außen- und Innenministerium.
Entwicklungszusammenarbeit. Und
Verteidigung, wir haben überall gefragt.
Und aber das Fragen war an sich schon
Bildung
absurd. Das war so, das war wirklich herrlich. Also du hast ja, hier ist das ARD-Hauptstadtstudio, guten Tag. Was machen Sie, wenn wir Alien-Kontakt haben? Wir haben wirklich einmal, jetzt mal ernsthaft. Also ernsthaft. Ja, dann gucke ich mal in unser Organigramm. Also wenn Sie das jetzt wirklich wissen wollen und dann die im BMI sagt, ich habe jetzt hier überall, also wir haben ja auch keine Unterabteilung, aber versuchen Sie es doch mal beim Forschungsministerium und so. Also es war wirklich
reden
herrlich.
Wir von Alf, reden wir von IT? Gab es irgendwelche
Rückfragen? Ja, es war dann tatsächlich, wir haben dann ja jemanden gefunden, mit dem wir gesprochen haben, Thomas Jatzombeck, damals zuständig im Wirtschaftsministerium. Und der hat dann gesagt, naja, suchen wir Bakterien, suchen wir Lebensformen, also grüne Männchen, die vor der Tür stehen, da glaube ich jetzt nicht dran. Und Achtung, es gibt auch überhaupt kein Protokoll in der Bundesregierung, wenn hier mal irgendeiner landet.
Auch das
noch. Also, ne, militärische Ehren oder was,
keine Ahnung, einfach Tür auf.
Wir sind auf nichts vorbereitet, jedenfalls auf das überhaupt nicht.
Welche Musik würde gespielt, wenn die Aliens kommen, würde ich gern wissen.
Welche Hymne? Ja. Gibt es eine Aliens-Hymne?
Ja. Vielleicht noch kurze Aufklärung, warum jetzt im Wirtschaftsministerium, ja? Es geht nicht darum, dass die Deutschen natürlich immer gerne Handel treiben und ihr Zeug loswerden wollen, im Zweifelsfall auch auf anderen Planeten. Nein, damals war der Thomas Herzombeck nationaler Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Und genau. In dieser Funktion hätte er dann auch das organisieren begrüßt. Müssen, den Erstkontakt.
Okay, sie hätten nicht mit dem Fahrrad kommen können.
Ja. Nee, das würde, er sagt, ja, die ESA wird es wahrscheinlich rauskriegen, weil die die Instrumente haben und den Anflug zumindest vielleicht mitkriegen könnten. Und die würden dann wahrscheinlich schon im Kanzleramt anrufen, aber er würde auch einen Anruf kriegen.
Aber ich finde es gut, dass wir zumindest mal einen Beauftragten haben. Also das gibt den Glauben in die Organisation hier zurück. Jetzt haben wir ganz viel über Szenarien gesprochen, Bianca, die wir alle schon gemacht haben. Du bist die Neueste im Team, hast jetzt ein paar Szenarien durchgespielt und schwupps, jetzt geht's zu Ende. Was?
Vier und schon ist es wieder vorbei. Ich sag's euch,
es gibt
vier.
Keinen Zusammenhang, das muss man an der Stelle auch bezeichnen. Ja, ja. Super cool, dass du dabei bist im Team. Was steht denn noch auf deiner Bucketlist eigentlich? Welches Szenario hättest du gerne nochmal durchgespielt oder welchen Hörerwunsch erfüllt oder was steht da noch?
Ich bin einerseits so ein bisschen neidisch gewesen, dass ihr diese Erstkontaktfolge schon gemacht habt, weil das hätte mich ja natürlich auch total getriggert. Hier als großer Astrophysik-Fan wäre ich ja sofort dabei gewesen.
Also wir wollten noch zusammen zum Mond fliegen.
Wir wollten zusammen zum Mond fliegen,
genau,
bitte.
Auf dem Mars waren wir ja, aber den Mond haben wir nicht gemacht.
Den Mond haben wir nicht. Weißt du, und da steht doch jetzt das nächste große Projekt an von ESA und NASA gemeinsam. Also ja, in die Richtung wäre ich wahnsinnig gern gegangen.
Sophie, du bist ja inzwischen leider nicht mehr bei uns hier im Hauptstadtstudio, aber gut für die ARD in Tel Aviv im ARD-Studio dort. Und wenn wir jetzt mal drauf gucken, welche Szenarien wir nicht durchgespielt haben in der Vergangenheit, war da zum Beispiel nicht dabei, mal angenommen, es gibt Frieden im Nahen Osten. Wie klingt das für dich?
Ja, das ist verrückterweise, das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Was könnte die Lösung hier sein? Und das weiß ich natürlich nicht. Da gab es schon sehr viele Menschen, die sich den Kopf zerbrochen haben. Und
aber das ist ja bei uns, bei unseren Szenarien letztendlich immer so, ne, dass wir nie wissen, wie die Zukunft wirklich wird, aber uns angucken können, welche, je nachdem, welchen Knopf man drückt, zu was es führen könnte.
Ja, ich glaube nur für das Thema, da würde eine Folge nicht reichen, da würde wahrscheinlich eine ganze Staffel nicht reichen. Das ist ein so riesiges Thema und ich muss auch zugeben, ich kann mir das so schwer vorstellen, weil die Entwicklung leider irgendwie eine andere Richtung zeigt. Und ja, aber man sollte natürlich die Hoffnung nie aufgeben.
Sophie, wenn du mal zurückguckst auf all deine mal angenommen Folgen und auf die Zeit, was ist dir da im Gedächtnis geblieben?
Ja, ich glaube vor allen Dingen, wenn ich so zurückdenke, diese Corona-Folge, die wir damals gemacht haben, oh, die allererste.
Ja, wir haben viele Corona-Folgen gemacht, muss man sagen, aber die erste war mal angenommen, Corona bricht massiv aus.
Genau. Und ich meine, jetzt klingt das so, ja, obviously, ist dann massiv ausgebrochen. Aber zu dem Zeitpunkt war das eben noch ein Szenario, was man sich schwer vorstellen konnte. Und dann sind wir, ich glaube, da waren so die ersten Fälle in China und da begann das dort mit dem Lockdown. Und dann schwappte das so langsam nach Europa über. Und wir wurden fast irgendwie überrollt von den ganzen Ereignissen, die dann auch über das Wochenende passierten. Ich glaube, dann in Italien ist es dann ziemlich ausgebrochen und wir hatten einen Termin beim Robert-Koch-Institut und ich
da
weiß noch... Da
war es noch nicht so gefragt, ne?
Genau, und das war auch noch, ich hatte immer Angst, dass ich vielleicht irgendwann mal den Namen verwechsel und Roland Koch statt Robert-Koch-Institut sage, weil das war noch so ein Name, der einem auch gar nicht so geläufig war, damit hatte man irgendwie relativ wenig zu tun und dann hatten wir ein Interview und haben lauter Fragen gestellt. Und ich weiß noch, wie wir dann rausgingen und die Pressemitarbeiterin zu uns meinte, ja, also diese Frage, ob das hier auch so zu so massiven Einschränkungen kommen wird, so Lockdown und sowas, so wie in China, das sei ja so ein bisschen absurd. Und ich meine, wenn man das jetzt im Nachhinein sich überlegt, mein lieber Mann, ey, damit haben die wohl selber auch nicht ganz gerechnet, was da auf uns zugerollt ist.
Das zeigt mal wieder, dass wir auch Fragen stellen für mal angenommen, die nicht direkt auf der Hand liegen. Und hinterher hat sich dann doch die ein oder andere zumindest nicht als ganz so blöd herausgestellt.
Aber vielleicht nutze ich das gerade mal, um euch beiden, Markus und Birte, noch was zu erzählen, weil ich bin als Letzte jetzt hier als Host dazugestoßen. Aber bin ein bisschen stolz, weil ich mich hochgearbeitet habe, so als Fangirl, ja, bis hierhin, weil die erste Folge mal angenommen, die ich gehört habe, war unmittelbar vom Lockdown. Das war eine der Corona-Folgen und die habt ihr beide gehostet, Birte und Markus. Und das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr genau, welches Szenario das war, aber ich weiß, es war kurz vorm Lockdown. Ich stand im Bad, habe mich morgens fertig gemacht und konnte nicht mehr in die Redaktion einfach so gehen, weil in den Redaktionen hatte man schon so unterschiedliche Strukturen eingeführt. Und das, was ihr da erzählt habt, fand ich sensationell. Und dann bin ich hängen geblieben. Und jetzt darf ich mit euch hier zumindest zusammensitzen und die letzte Folge machen.
Die Ach, wie schön. Allerletzte. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Danke.
Ja, danke an euch.
Dann lass uns doch ganz zum Schluss nochmal sehr persönlich und privat auf das zurückgucken, was mal angenommen für euch auch bedeutet hat. Ich weiß, Justus, du hast unglaublich viel ausprobiert selber und als wir Zucker verboten haben in einem Szenario, hast du selber keinen Zucker mehr gegessen. Marcel, du hast wahrscheinlich unglaublich wenig geschlafen in so mal angenommen Wochen, weil du wirklich bis tief in die Nacht dann doch nochmal den dreifachen, vierfachen Faktencheck gemacht hast. Markus, du hast immer so eine Key-Erkenntnis eigentlich mitgenommen von so einer Folge und hast das dann wochenlang erzählt. Was nehmt ihr mit? Was ist so das, was hängen bleibt? Irgendwas Lustiges, irgendwas Bewegendes? Was nehmt ihr mit?
Aus meiner ersten Folge, nachdem ich Vera wirklich gefühlt stundenlang gedanklich dahin geprügelt hat, zu sagen, du musst in die Zukunft gucken. Wenn man dann irgendwie mit den Leuten spricht und Expertinnen und Experten gefunden hat und dann irgendwie klar wird, eigentlich eine Binsenweisheit, aber dass natürlich die Zukunft vor uns liegt und wir durch Entscheidungen, die wir jetzt treffen oder in näherer Zukunft großen Einfluss darauf haben können und dass das auch sehr positiv, also das, was uns heute als Problem erscheint, sich sehr positiv auflösen kann. Das fand ich immer sehr schön, wenn sich das so rausgeschält hat, so über die Woche.
Ja, ich finde so dieses Spielerische, also dieses einfach mal rumspinnen und sich Gedanken machen, wie könnte es eigentlich sein? Also das ist ja etwas, was wir sonst irgendwie nicht machen können, weil wir halt einfach sagen, das sind die Fakten, wir haben 3-4 Sachen recherchiert und dann stellen wir das da, aber einfach mal nachzudenken und sich da auch spannende Leute zu suchen, mit denen man da sich so ein bisschen die Bälle zuspielen kann, das finde ich einfach super. Merke ich auch jetzt gerade wieder, wenn wir irgendwie so einfach mal durch die Themen gehen, wie cool das ist, so über verschiedene Szenarien zu reden.
Also mir fällt ein, dass wir die Gefängnisfolge gemacht haben, die hängen geblieben ist, Birte. Und die war wirklich so eine Folge, wo ich dachte, Mann, ja, ey, warum machen wir als Gesellschaft eigentlich diesen Fehler? Da habe ich dann nach der Folge erst gemerkt, dass das ein Fehler ist, die Leute alle einzusperren.
Also wir haben in unserem Szenario Gefängnisse in der Form, wie wir sie kennen, abgeschafft.
Genau, es gibt keine Gefängnisse, war das. Und der ehemalige Gefängnisdirektor hat uns sehr eindringlich geschildert, warum das irgendwie nicht so schlau ist. Aber richtig hängen geblieben ist mir eigentlich die Person, die dir einen Brief vorgelesen hat in einem Gefängnis von einem Opfer. Das war ein Projekt, wo Betroffene ins Gefängnis gegangen sind und da ihre Geschichte erzählt haben. Nicht dem Täter, der es gemacht hat, sondern der eine ähnliche Tat gemacht hat. Und das war so wichtig, weil es am Ende gar nicht mehr darum ging, um Rache oder um Wegsperren und Bestrafung, sondern zu wissen, warum ist das passiert? Und diese Erkenntnis, warum ist das mir passiert? Und ich will jetzt wissen, warum bin ich ausgesucht worden als Opfer oder warum ist meine Tochter als Opfer ausgesucht worden? Und da sind so viele gesellschaftliche Fragen dahinter gewesen, dass ich echt dachte, cool, dass wir die Folge gemacht haben. Also die kann man sich auch immer noch mal anhören. Es gibt halt auch Länder, die machen es anders. Und das fand ich an unseren Folgen auch immer toll, zu zeigen, hey, es gibt doch auch noch andere Ideen und andere Umgangsweisen. Schaut's doch einfach mal an.
Vera?
Also mich haben ja immer die Fragen von Leben und Tod so gereizt, ne? Und da haben wir einige Folgen gemacht. Also Tiere als Organspender oder die Leihmutterschaft erlauben. Oder auch die Frage, wie gehen wir mit der Sterbehilfe um? Und da hatte ja eigentlich das Bundesverfassungsgericht der Politik ganz klar aufgetragen, das soll erlaubt werden. Dieses Szenario haben wir gemacht im Mai 2020. Und wir haben sehr persönliche Gespräche geführt mit todkranken Menschen, mit Ärzten, mit Palliativpflegerinnen. Und die haben mich alle beeindruckt und mir irgendwie klar gemacht, dass diese Fragen, die man vielleicht nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann, ja trotzdem entschieden werden müssen. Also entweder individuell für mich oder eben gesellschaftlich. Und dass man damit eigentlich nicht nachgeben darf. Und ich finde es zum Beispiel in der Sache total schade, dass die Bundesregierung es nicht geschafft hat und jetzt zwei verschiedene Bundesregierungen und Parlamente dazu es nicht geschafft haben, diese Frage gesellschaftlich zu klären. Aber wir haben das immer versucht in den Szenarien und das hat mich persönlich dann immer sehr bewegt.
Wir konnten Lösungen aufzeigen, aber die Entscheidungen und die Weichen, die können wir natürlich nicht stellen. Dafür ist Politik am Ende da und wir auch als gesamte Gesellschaft.
Aber es gibt eine Möglichkeit, sich verschiedene Szenarien für die Zukunft vorzustellen und das macht auch was mit dir selber. Also ich habe das an mir gemerkt, also so als Mitte, Ende 30-Jähriger leben wir ja in einer Generation, die viel sich auch mit um sich selber dreht, die viel sich selber in Frage stellt, die viel zweifelt, die gerade, also wahrscheinlich alle Generationen mittlerweile, wenn sie auf die politische Lage in Europa und in der Welt guckt, sich viele Sorgen macht. Aber wie viel Bock man auf Zukunft haben kann, wie schön das sein kann, was für Möglichkeiten es gibt, sich eine bessere Zukunft vorzustellen und wie die an manchen Stellen gar nicht so weit weg scheint, das bringt manchmal so einen Optimismus zurück, an den ich dann vor der Folge gar nicht mehr geglaubt habe.
Das ist aus meiner Sicht immer das Schönste gewesen, auch als Hörerin, als ich euch noch zugehört habe, weil da wachsen neue Synapsen in meinem Hirn. Wenn du plötzlich merkst, okay, da ist ein Problem, über das habe ich vielleicht eh noch nie nachgedacht bis zu diesem Punkt, aber da ist auch jemand, der arbeitet daran oder die Person hat tatsächlich schon sowas Visionäres am Start. Das gibt so ein Grundvertrauen tatsächlich zurück darin, dass vielleicht doch am Ende alles gut ist.
Und das ist, glaube ich, auch das, was mich am Ende der Folgen immer so ein bisschen versöhnt hat, selbst wenn ich zwischendurch dachte, das ist jetzt echt ein hartes Thema. Wir haben ja doch immer versucht, auch ein Best-Case-Szenario am Schluss rauszufinden und zu sagen, es kann auch gut ausgehen und wir alle können was dafür tun. Und ich glaube, so für das Gesamtprojekt ist es auch das, was ich so am meisten mitnehme.
Mhm. Annette, was mit dir?
Also ich fand die Zeit mit euch einfach super. Es hat so einen Spaß gemacht, egal in welcher Konstellation, wann, wie und so. Also es war einfach toll. Vielen Dank möchte ich euch auf jeden Fall auch nochmal sagen hier an dieser Stelle.
Und wir hätten nichts.
Und am meisten Spaß, muss ich sagen, hat mir die Folge Fischfangen gemacht. Daran kann ich mich erinnern. Wir haben hier nur abgelacht und unterm Tisch gelegen, weil Justus und Marcel
die schlechtesten Fischwitze
nach dem anderen hier abgeliefert haben.
Komm, das war einfach zu piepen. Ich möchte noch ein paar hören. Komm, haut raus.
Wie nennt man jemanden, der Fisch verschickt? Störsender.
Oh, also der Trend, der zieht ziemlich barsch an mir vorbei, muss ich sagen.
Habt ihr noch? Komm, einer geht noch. Für Annette.
Justus ist ein ziemlicher Frechlachs, kann man sagen.
Ja, super. Ja.
Aber Justus, du bist doch hier für die, ich möchte nicht sagen schlechten Witze, aber
nee, eben, deswegen, ich möchte nicht hier historisch eingehen in, ach, das war der mit den ganz schlechten Witzen. Nee, das mache ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, da hast du jetzt 5 Jahre dran gearbeitet. Ach,
was soll ich sagen, es war großartig mit euch. Es war immer richtig, richtig schön. Manchmal anstrengend, aber eigentlich am Ende immer total toll.
Noch jemand?
Sich zwei Fische. Okay.
Hi. Moment, Vera, sorry, wir haben reingegangen.
Vera ist hängen geblieben bei den Fischen.
Nochmal.
Ich dachte, ich mache in der Pause noch einen kleinen Fischwitz.
Mach nochmal, ich hab's nicht gehört.
Es wäre einen ins Netz gegangen.
Treffen sich zwei Fische, sagt der eine, hi, fragt der andere, wo?
Ich glaube, jetzt wird es so langsam Zeit, den Deckel drauf zu machen, bevor das jetzt hier noch ein einziger Witz wird. Es war eine tolle Zeit. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht in diesem Team, aber auch all die Szenarien für so eine tolle, für so eine konstruktive Community zu machen. Wir freuen uns zum Schluss auch nochmal über Abschiedsgrüße an malangenommen@tagesschau.de. Wir werden weiter jede Mail lesen und das Postfach auch im Blick behalten. Viele Szenarien, ihr habt es gehört, kann man sich auch heute wunderbar nochmal anhören, weil sie immer noch aktuell sind. Mal angenommen, niemand geht mehr in die Kirche zum Beispiel. Das wäre doch vielleicht was für die Fahrt an Weihnachten nach Hause beispielsweise. Und wie immer wissen wir nicht, was die Zukunft wirklich bringt, auch nicht, ob und wie es vielleicht mit diesem Podcast weitergeht.
Mal angenommen, es geht weiter. Ist ein sehr schönes Szenario, finde ich.
Aber eins kann man schon mal sagen, wenn es weitergeht, und das hoffen wir natürlich, dann erfahrt ihr es hier in diesem Feed. Also dranbleiben.
Wir sagen danke für die Vergangenheit und wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft, egal was sie bringt. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.